Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ein permanenter psychischer Ausnahmezustand. So fasst Raphael Seligmann sein Leben als Jude in Deutschland zusammen. Er war 10, als seine Eltern aus Israel in die alte Heimat zurückkehrten. Seitdem lebt er hier und schreibt als Journalist und Politologe über jüdisches Leben. Eindringlich, ungeschminkt und hellwach ist seine Analyse. Und wie die im Einzelnen ausfällt, darüber reden wir. Herzlich willkommen, Raphael Seligmann. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Raphael Seligmann, es ist sehr spannend, sich mit Ihnen über Ihr Leben und Ihre Einsicht in das jüdische Leben zu unterhalten. Aber bevor Sie zu Wort kommen, wollen wir einen anderen Menschen zu Wort kommen lassen, der auch was zu sagen hat, und zwar über Sie.
Ich wünsche dem neuen Buch von Raphael Seligmann alles Gute und ihm das Allerbeste. Ich freue mich auf die nächste Begegnung, möglicherweise in unserer gemeinsamen Heimat in Ichenhausen. Ich bewundere ihn, dass er angesichts seines Schicksals und das seiner Eltern den Mut hatte, wieder in Bayern und Deutschland Fuß zu fassen, tolle Bücher verfasst hat und sogar ein Fachmann für bayerische Geschichte ist. Alles Gute und bis bald.
Danke.
Ja, große, das sollte eine Überraschung sein. Große Wertschätzung vom ehemaligen Bundesfinanzminister unter Helmut Kohl. Und ich kann Ihnen sagen, es kommt nicht sehr oft vor, dass eine solche Politlegende ein Grußwort für unsere Gäste spricht.
Ich bin gerührt.
Das hoffe ich, dass Sie ein bisschen gerührt sind. Sie haben ja zusammen auch die Gespräche geführt. Ja. Und wie ist die Verbindung zusammen zustande gekommen?
Ich habe eine Trilogie über meinen Vater geschrieben. Die habe ich in Ichenhausen, in dessen Geburtsstadt in Bayern, Landkreis Günzburg, zwischen Augsburg und Ulm oder zwischen München und Stuttgart, vorgestellt, in der ehemaligen Synagoge, die heute ein Haus der Begegnung ist. Und dann bekam ich einen Brief von Theo Weigel, der mir schrieb, er hätte sich gern mit mir unterhalten, aber er konnte an dem Abend nicht kommen. Das Buch hätte ihm gefallen. Und dann habe ich ihm geantwortet, habe vorgeschlagen, dass wir das Gespräch öffentlich führen. Er ist dort der Lokalmatador, ist im Nebendorf geboren worden. Wir haben uns unterhalten. Die Synagoge, die ehemalige Synagoge, war brechend voll. Und das war eine so tolle Begegnung. Ja. Inklusive der Stadtbevölkerung, dass ich gesagt habe, lasst uns hier alle 3 Monate ein öffentliches Gespräch führen. Nicht mit Theo Weigel, mit allen möglichen Persönlichkeiten, mit Industriellen, mit Sportlern, mit Leuten aus der Wirtschaft. Und ich mache das 2 Jahre. Nicht eine Ego-Show, sondern eine Initialzündung. Und das hält bis heute an mit meinem Nachfolger Professor Klaus Wolf.
Und es ist ja auch wichtig, dass es anhält, denn es gibt ja durchaus Gesprächsbedarf. Der Publizist Raphael Seligmann ist heute unser Gast. Er gilt als Seismograf jüdischen Lebens in Deutschland und hat die Antwort eines Betroffenen im Gepäck. Annika Röhrs stellt ihn vor.
Raphael Seligmann. Blick zurück auf 70 Jahre Leben in Deutschland.
Es wird in Deutschland irgendwie erwartet, dass wir die besseren Menschen sind. Das sind wir nicht, das kann ich Ihnen versichern.
1947 in Tel Aviv geboren, Kind von deutsch-jüdischen Eltern. Kehrt als 10-Jähriger mit ihnen zurück in die bayerische Heimat, erlebt dort massive antisemitische Gewalt. Und auch später noch Feindschaft und Ausgrenzung. Das Miteinander von Deutschen und Juden beobachtet er genau.
Man soll endlich aufhören, die Juden dauernd zu bedauern. Das hilft keinem weiter. Aufs Gewissen ist geschissen, sage ich ihm.
Er fordert stattdessen Anstand und Mut zum klärenden Streit. Seligmann selbst war und ist immer streitbar, bezieht als Journalist und Publizist Stellung. Er wünscht sich ein Leben frei von Hass. Und das für jede Minderheit.
Raphael Seligmann, der Satz gerade, aufs Gewissen wird geschissen, der hat Wumms, der bleibt hängen. Ja. Würden Sie den heute auch noch so sagen?
Es unbedingt, weil das Gewissen allein, das bringt keinen, es ist ein Alibi. Da habe ich aber ein schlechtes Gewissen. Ich habe einen Befehl gegeben, jemanden umzubringen oder ich tue nichts. Das ist nicht unser Krieg, wie unser verehrter Bundeskanzler sagt, obwohl jeder Autofahrer ihm das Gegenteil beweisen könnte. Das ist nicht genug. Also man muss etwas tun und nicht irgendwelche Alibi-Gefühle hegen.
Sie haben was getan, Sie haben ein Buch geschrieben. Sie sind Publizist, Denken und Schreiben, 20 Bücher haben Sie bereits geschrieben. Jetzt dieses, Keine Schonzeit für Juden. Die Antwort eines Betroffenen, wem oder auf was antworten Sie da?
Auf das, was mir stellvertretend für 82 Millionen Menschen in diesem Land passiert ist, und zwar nicht nur Juden. Das heißt, wurde anmoderiert, Juden und Deutsche. Ich bin auch ein Deutscher. Und wenn mir jemand sagt, Sie sind doch Juden, also Israeli oder so. Nein, ich bin Deutscher. Mein Glaube ist jüdisch. Andere sind Agnostiker oder christlich oder muslimisch. Das ist nicht als Lebensinhalt genug.
Trotzdem machen Sie das ja zum Thema. Keine Schonzeit für Juden heißt das Buch. Warum?
Weil ich zufällig Jude bin und ich darüber schreibe, wie es ist. Weil es gibt 1000 Theorien über den Antisemitismus. Keine einzige hat irgendetwas bewirkt. Also genau gegen die Gewalt von Frauen, ja, noch ein Buch, noch ein Buch. Ja, aber ich will mal zeigen, ohne Theorie, was hast du erlebt als Jude hier?
Was haben Sie denn erlebt?
Ich habe beides erlebt. Hass, unbegründeten Hass. Wenn jemand hasst, dann ist er krank im Kopf. Sartre, der französische Philosoph, sagt, der Antisemit müsste den Juden erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe. Und ich habe das Gegenteil erlebt. Anstand. Leute, die zu mir gestanden sind, die gesagt haben, nach dem 7. Oktober, vor 2,5 Jahren, das wird schlimm werden. Ich habe es nicht geglaubt. Wenn irgendwas ist, ich stehe dir bei. Leute, die ich teilweise 20 Jahre nicht gesehen habe. Es ist beides in uns. Und ich finde, etwas noch schlimmer als Bosheit ist dieses Abseitsstehen.
Zugucken, nichts sagen, still sein.
Zugucken, nichts sagen, es passiert Schlimmes und das geht mich nichts an. Das finde ich furchtbar. Ich war Universitätsdozent 10 Jahre in München. Und sobald man eine kritische Frage gestellt hat, hatte nichts mit Juden zu tun, nichts mit Deutschen, die Augen gehen nach unten. Man will nicht betroffen sein. Wenn man lebt, ist man betroffen. Man ist vom Leben betroffen, man ist von Hass betroffen. Man kann betroffen sein von Hilfe. Und die soll man leisten.
Liebe und Anstand haben Sie erlebt, aber Sie haben eben auch Antisemitismus erlebt. Und auch darum geht es im Buch. Nennen Sie uns Beispiele.
5. Juni 1967. Ich war Lehrling, 20 Jahre alt, noch nicht mal 20. Ich komme in die Lehre. In den Nachrichten heißt es, ein Krieg gegen Israel. Und unser Geselle sagt, ja, endlich werden die Juden ausgerottet. Ich war damals jung, ich war hilflos, ich habe geheult und das, ach, Raphael, das hat doch mit dir nichts zu tun. Du bist der Gute, aber die anderen, die gehören weg. Das war noch schlimmer, wenn er gesagt hätte, du bist ein schlechter Kerl. Aber nein, dieser grundlose Hass. Es gibt aber auch kleine Vorurteile, wenn ein Außenminister sagt, Herr Seligmann, Sie werden sich sehr freuen, ich besuche Ihren Außenminister. Und da sagte ich, aber Herr Steinmeier, ich dachte, Sie sind mein Außenminister. Er fährt nach Israel. Das ist keine Bosheit, das ist aber Gedankenlosigkeit und ein solcher Mann sollte vielleicht sich überlegen, was er als Minister sagt, später was er als Bundespräsident sagt.
Mhm, weil er jüdisch sein mit israelisch sein gleichsetzt.
Nein, ist auch nicht jeder Katholikbürger des Vatikans, der wird der Platz.
Mhm. Warum haben Sie das Buch jetzt geschrieben? Ist dieser Antisemitismus weniger geworden, mehr geworden oder fällt er anders aus? Subtiler, wie gerade das Beispiel.
Er ist mehr geworden. Steinmeier ist kein Antisemit, überhaupt nicht. Aber als Bundespräsident hätte er in meinen Augen die Pflicht zu sagen, man muss die Juden als Menschen behandeln. Mehr gar nicht. Keine Extrawürste für Juden. Aber auch kein Malus. Und so wie man mit Juden umgeht, das ist nämlich das Geheimnis, so geht man mit sich selbst um, mit der eigenen Frau, mit den eigenen Kindern. Wir sind die Gänse. Die Römer hielten sich auf dem Kapitol Gänse. Und wenn Gefahr war, haben die angefangen zu schnattern. Mhm. Und wir fangen auch an zu schnattern. Und seit dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas-Terroristen auf israelische Zivilisten, ist was auf deutschen Straßen passiert, auf europäischen Straßen, dass Judenhass plötzlich salon- oder straßenfähig wird. Und zwar nicht nur von arabischen Islamisten, sondern von sogenannten Antizionisten. Ich frage mich, gut, du kannst Anti-Israeli sein, aber wieso ausgerechnet in Israel? Wieso störst du dich nicht dran, dass über 20 Millionen Menschen in Sudan vertrieben werden, Hunger leiden, dass 500.000 in Syrien umgebracht wurden? Sehen Sie da jemanden demonstrieren? Sehen Sie, regt das irgendjemand auf? Nein, dass Israel einen Krieg führt, der ihm anfangs aufgezwungen wurde. Was Sie jetzt daraus gemacht haben, ist eine andere Sache. Aber nehmt den gleichen Maßstab gegenüber Juden wie gegenüber anderen. Dann ist die Gesellschaft in Ordnung.
Es gibt eine aktuelle Untersuchung, passt zu dem, was Sie gerade sagen, der Universität Tel Aviv. Danach ist die Zahl schwerer antisemitischer Straftaten weltweit auf dem höchsten Stand seit 3 Jahrzehnten. Und Alicia Elling wollte mal wissen, was das insbesondere mit jüngeren Jüdinnen und Juden hierzulande macht. Wie sehen die ihre Zukunft? Auch hier Antwort einer Betroffenen.
Mein Name ist Anna Staruselski und ich bin Aktivistin für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland. Ich möchte, dass sich Jüdinnen und Juden auch in 10 und 20 Jahren sicher in Deutschland fühlen. Und am Ende des Tages geht es einfach darum, dass sich jüdische Menschen nicht angegriffen fühlen und nicht Sorge haben müssen, ihren Alltag zu bestreiten. Jeder jüdische Mensch, ob in Deutschland oder anderswo, erfährt während seines Lebens Antisemitismus. Das kann sehr subtil sein, das kann aber auch sehr offensiv und aktiv sein. Ich habe gerade in der Zeit, wo ich öffentlich präsent war und mich für die Sichtbarkeit von jüdischem Leben in Deutschland ausgesprochen habe, sehr viel Hass gerade auch im Netz erlebt, Anfeindungen auch an der Uni. Und mir ist aber Antisemitismus auch schon zu meiner Schulzeit begegnet mit Sprüchen, Kommentaren, antisemitischen Stereotypen, die verbreitet worden sind. Und was ich wahrnehme, ist, dass Antisemitismus oft emotional begründet wird. Gerade mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten wird Israel beispielsweise dämonisiert und aber auch teilweise zu Recht kritisiert. Da muss man eben aber auch eine klare Trennung hinbekommen, dass man auch deutlich erklärt, was ist legitim an Kritik gegenüber Entscheidungen der israelischen Regierung und was ist schon Antisemitismus. Beispielsweise das Verantwortlichmachen für Entscheidungen der israelischen Regierung an normale Jüdinnen und Juden, das ist antisemitisch. Seit dem 7. Oktober 2023 ist auch auffällig, dass im öffentlichen Raum immer wieder Schmierereien und Markierungen wahrzunehmen sind, wie beispielsweise von dem sogenannten Hamas-Dreieck, ein rotes Dreieck. Und damit werden von der Hamas Ziele markiert. Und das fanden wir bei den Ausschreitungen an den Universitäten, beispielsweise in Berlin. Das finden wir aber auch immer wieder leider an beispielsweise israel-solidarischen Cafés oder Restaurants. Ich wünsche mir in der Regierung eine klare Linie, was Antisemitismus angeht, dass es aber auch in der Justiz klar wird, dass wenn beispielsweise ein antisemitischer Vorfall passiert, dass der auch strafrechtlich gehandhabt wird. Von der Gesellschaft würde ich mir mehr Offenheit und weniger Befangenheit beim Thema jüdisches Leben wünschen. Dass man nicht unbedingt direkt an Schwarz-Weiß-Bilder und Holocaust oder Krieg im Nahen Osten denkt. Also am liebsten würden wir jüdischen Menschen einfach den Fokus darauf lenken, wie schön jüdisches Leben sein kann. Die Feiertage, die Freundlichkeit, die Gastfreundschaft, die jüdische Kultur, jüdische Philosophie, jüdisches Brauchtum. Das Tolle an der jüdischen Gemeinschaft ist natürlich, dass sie sehr vielfältig ist. Und so fällt auch die Antwort aus auf die Frage, wie sieht meine Zukunft in Deutschland aus? Ich kenne einige in meinem Umfeld, die bereits ausgewandert sind, die sagen, sie fühlen sich in Deutschland und in Europa nicht mehr sicher. Und andererseits gibt es auch viele Jüdinnen und Juden, die sagen, das ist meine Heimat. Ich fühle mich hier wohl. Ich bin hier zu Hause. Ich möchte meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ich möchte aktiv sein und mich einbringen für die Demokratie, für die Zukunft unseres Landes und die Zukunft Europas. Und in diese Kategorie würde ich mich auch zählen.
Ist egal. Das waren Gedanken einer Jüdin der jüngeren Generation. Raphael Seligmann, wo gehen Sie in Resonanz? Was hat gerade bei Ihnen geschwungen, als Sie das gehört haben?
Eine Aussage der Polizeipräsidentin von Berlin, Frau Slowik, die vor einem Jahr sagte, als Jude oder als Homosexueller würde ich bestimmte Viertel meiden oder mich nicht zu erkennen geben. Mhm. Das ist die Kapitulation des Rechtsstaates. Heute sind es die Juden, morgen die Homosexuellen, übermorgen vielleicht die Christen, Frauen. Wie kann ein Politiker mit Anstand und mit Verantwortungsgefühl sowas hinnehmen, dass wirklich Menschen sich in der Hauptstadt bedroht fühlen, dass sie Juden sind, dass sie Christen sind, dass sie eine sexuelle Minderheiten sind? Wenn wir das zulassen, dann geht unser Staat vor die Hunde. Wir haben ein Grundgesetz, das die Menschenwürde an erster Stelle stellt. Die ist unverletzlich. Und dann lässt man sowas zu. Das darf doch nicht sein.
Wir sind nach Tel Aviv gegangen, gezogen während des Beitrages. Das ist Ihr Geburtsort und Ihre emotionale Heimat. Ist das Leben, wäre das Leben für Sie da ganz anders als in Deutschland?
Menschen sind Menschen, sind gemein, sind groß. Ichenhausen ist auch meine Heimat. Also ich bin nicht in Ichenhausen geboren, aber da steht die Synagoge, in der mein Vater, mein Großvater gebetet hat. Aber in Tel Aviv kann mir eine Sache nicht passieren, dass die Leute sagen, du bist Jude. Mhm. Also höchstens so Glaubensgemeinschaft. Aber in Deutschland zucke ich zusammen, wenn jemand, der mir nahe steht, also nicht irgendwelche Neonazis oder was, aber jemand, der mir nahe steht, plötzlich sagt, ja, aber du bist doch Zionist. Und was ist denn Zionist? Dass ich die Existenz Israels befürworte. Ich befürworte auch die Existenz Deutschlands oder Österreichs. Da nimmt kein Mensch Anstoß.
Haben Sie aus diesem Grund vielleicht manchmal gedacht oder überlegt, ob Sie vielleicht wegziehen aus Deutschland, vielleicht in Ihr Geburtsland ziehen?
Nein, ich bin gern im Winter dort, wo es schön warm ist. Aber das hieße aufgeben. Und da sehe ich nicht ein, dass ich den Lumpen Deutschland überlasse. Dieses schöne Land überlasse. Mhm.
Ihre Eltern sind zurück nach Deutschland. In welchem Jahr war das? Nach dem Krieg? Auf jeden Fall 1957. Sie waren 10 Jahre alt. Warum haben Ihre Eltern sich entschieden, zurück in das Land der Täter zu ziehen?
Vor allem mein Vater hat nie richtig Hebräisch gelernt. Das war in den ersten Jahren, als es noch britisches Mandat war, ab 1934 nicht wichtig. Dann wurde es immer wichtiger. Mein Vater war kein Kaufmann, also was jeden Emigranten bewegt. Also er hat wirtschaftliche oder sie hat wirtschaftliche Überlegungen im Kopf. Aber vor allem das Vertrautsein mit der deutschen Sprache, mit der deutschen Kultur, mit den deutschen Menschen, das war wichtig.
Für Sie war das eine schwierige Zeit. Sie sprachen kein Deutsch,
als sprach Sie mit
10 Jahren nach Lichtenhausen kamen.
Aber es ist perfekt sprach ich Deutsch. Mhm. Meine Eltern haben sich ja Deutsch unterhalten. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und auf der Straße habe ich Ivrit gelernt. Aber ich konnte nicht schreiben und lesen. Ich saß da, nach der 3. Klasse kam ich in die 4. Klasse, nach den großen Ferien, und habe kein Wort entziffern können. Das hat so ein Dreivierteljahr gedauert und ich war plötzlich Außenseiter. Ich war nie die Betriebsnudel, aber hier war ich plötzlich gestempelt. Du bist Jud, Saujud. Das war damals nichts Besonders, war auch im Gegensatz zu heute keine physische Bedrohung. Mhm. Ja, es war was anderes, der Verlust der Heimat.
Ihre Tochter lebt noch in Tel Aviv.
Die ist lebt wieder.
Lebt wieder in Tel Aviv, ja. Genau. Wie ist es, wenn Sie sie besuchen und wie ist es für Sie, in Tel Aviv zu leben? Ja, auch gerade jetzt in der Zeit.
Ich spreche die Sprache. Ich war im Winter dort und weil ich zufällig krank wurde und in Berlin krankenversichert bin, bin ich zurückgefahren. Mein Rückflug wäre am 1. März, da wäre ich nicht mehr rausgekommen. Ja, ich spreche die Sprache, ich habe die Menschen gern, ich solidarisiere mich. Je mehr Israel bedrängt wird, desto mehr solidarisiere ich mich mit Israel. Also Bibi Netanyahu ist nicht mein Typ, ich habe mal ein Buch geschrieben, Trump, Putin, Netanyahu, Brandstifter und Mitläufer. Aber wenn ich sehe, wie in Europa ein spanischer Ministerpräsident nichts Besseres zu tun hat, als gegen Israel zu hetzen. Man spricht über Völkermord, nachdem dieser Krieg Israel zunächst aufgezwungen wurde, mit Mord und Totschlag. Und dann sage ich, nein, einen Moment, lasst uns das mal auseinandernehmen, lasst uns mal ansehen, was da wirklich geschieht.
Wie ist es für Ihre Tochter und Ihre Familie in Israel, in Tel Aviv zu leben, mit Bombenalarm, mit Unsicherheit, auch mit einem Netanyahu, der für den Frieden durchaus bereit ist, eben sehr weit zu gehen? Wie ist es für Sie?
Schwierig. Ich denke aber auch an die vielen palästinensischen Kinder, wo es noch schlimmer ist. Netanyahu gefällt vieles nicht, er ist nicht der Musterdemokrat. Aber in Israel kann man sagen, er ist ein Idiot und ich wähle ihn ab. Das können sie im Gazastreifen nicht machen. Man hat Angst. Die Juden haben Angst, die Araber haben Angst, aber man muss sich zusammenraufen. Und da die Demokraten zu weich sind, zu schwach sind, einen Frieden der Region aufzunötigen, und da haben wir wirtschaftliche Mittel, kommt ein Herr Trump und macht wenigstens ein Minimum dessen, was notwendig ist. Wir Europäer sagen, ja, das ist nicht unser Krieg, das geht uns nicht an. Auch in der Ukraine, ja, aber direkt kann man doch nicht Russland begegnen und so. Ja, wenn eine Demokratie nicht genauso stark ist wie ein autoritäres System, dann gehen wir unter. Demokratie ist kein Schlaraffenland. Das hat auch Pflichten.
Kurz vor unserer Sendung hat Donald Trump gesagt, die Straße von Hormuz ist jetzt frei und das Ende des Krieges sehr nah. Glauben Sie an einen Frieden jemals in der Region, egal was jetzt aktuell im Moment passiert?
Irgendwann wird es einen Frieden geben. Es gab nach 200 Jahren Krieg zwischen Deutschland und Frankreich auch. Ich habe mit vielen Arabern gesprochen, mit vielen Juden, mit Offizieren, mit Leuten, mit Arabern, die gesagt haben, tut die Polizei raus, dann schneiden wir euch die Gurgel durch. Aber die Mehrheit, es gibt auch ähnliche Israelis, die Mehrheit will endlich im Frieden leben. Und da die Frau Merkel kommt hin und sagt, Israels Sicherheit ist unser Staatsinteresse. Und dann ist es plötzlich nicht unser Krieg, wenn Israel mit Vernichtung bedroht wird. Was macht unser guter Bundespräsident Steinmeier, der gratuliert dann diesem Verbrecherregime in Iran zur Revolution, zum Jahrestag der Revolution? Da stimmt doch irgendwas nicht im Kopf.
Geschichte wird ja nicht nur gemacht und erzählt, sie wird auch gedeutet, auch in diesem Fall, und das durchaus unterschiedlich und je nach Interesse. Beispiel ist auch das Gedenken an die Opfer des Holocaust. Lars Kaufmann hat mit der Publizistin Ines Geipel über unsere Erinnerungskultur und Enttäuschungen gesprochen.
Die Landschaft, der zerrende Wind über dem Hügel, die endlosen Geschichten, die Zeit. Ist nicht längst alles gesagt, geschrieben, ausgetauscht, das Feld ausgeschritten? Ist etwas übersehen worden? Was?
Ines Geipel hat das Feld noch einmal ausgeschritten. Ihr eigenes und das der 56.000 Menschen, die hier gestorben sind. Buchenwald ist eine Narbe in der deutschen Geschichte. Eine der vielen, aber eine besondere.
Die Frage im Hinblick auf die Konzentrationslager ist natürlich die Frage nach dem Leid, nach dem Schmerz. Und dem Moment, wo Leid in dieser Massivität gelöscht wird, wird Geschichte gefälscht.
Die Fälschung von Geschichte, die Instrumentalisierung eines Ortes. Ines Geipel hat das nicht nur in ein Buch gefasst, sie hat es selbst erlebt. Bei ihrer Jugendweihe, damals dem Einschwören auf die Werte der DDR, hier in Buchenwald.
Das Jahr 1974, eine 14-Jährige in Buchenwald, oben auf dem ehemaligen Exerzierplatz vor den SS-Kasernen. Antreten, Dalli Dalli. Ich weiß nicht mehr, wer ich mit 14 war. Natürlich weiß ich es, blass, stotternd. Das Stottermädchen ist für mich eher so ein Symbol-Ich für das entzogene Wissen der Ostdeutschen. Was ist den Ostdeutschen über 40 Jahre Diktatur, DDR-Diktatur, alles an Wissen über das Lagersystem entzogen worden?
Keine Rede von Strukturen, in denen auch Kommunisten mit Nazis kooperierten und Insassen quälten. Stattdessen begründet die erste deutsche KZ-Gedenkstätte den Mythos des besseren Deutschlands. Im April 1945 von den Insassen selbst befreit, als einziges deutsches KZ. Heroische Kommunisten.
Es gab eine monolithische Geschichte, die deutschen Kommunisten als Helden. Aber die Zahlen sind ja sehr eindeutig. 56.000 Menschen sind auf diesem Gelände von Buchenwald zu Tode gekommen und davon waren 109 deutsche Kommunisten.
Und trotzdem weihen sie hier 1958 das Mahnmal ein. Heldengedenken mit Pathos und sozialistischer Protzarchitektur. Damals wie heute.
Genau die Kälte, in der wir gerade jetzt stehen, ja? Also diese Erinnerungskälte, absolutes Überwältigungskino, alles zu groß.
Dabei geht es Geipel auch um das, was bleibt. Die Idee davon, Helden gewesen zu sein, nicht auch Täter.
Ich kämpfe mit diesem Buch auch um ein Recht auf Enttäuschung.
Ich hoffe darauf, dass Menschen lesen und doch noch mal ein Stück innehalten und sagen, ist denn das alles so an Bildapparatur richtig, mit dem ich so durch die Welt laufe?
Ein Appell gegen den Heldenmythos und daran nicht immer zu glauben, was manche als Wahrheit verkaufen.
Die Bilder aus dem Konzentrationslager in Buchenwald nicht leicht sich anzuschauen, obwohl Sie sie bestimmt schon häufig gesehen haben. Was denken und fühlen Sie in diesem Moment?
Also ich denke daran, ich bin in München aufgewachsen, ich kannte Dachau, dass ich mich Jahrzehnte gedrückt habe, mal nach Auschwitz zu fahren. Und irgendwann ließ mich anrufen der Außenminister Heiko Maas und nahm mich mit nach Auschwitz. Und diese Dimensionen, dass Menschen ein Riesenfeld nehmen und eine Fabrik des Todes aufbauen, dass die nichts anderes sich überlegen, als das Schlechte praktisch zu industrialisieren, mhm, und dass sich Tausende, Zehntausende finden, die ihnen zuarbeiten und die mitmachen. Das steckt in jedem Menschen, also Kain und Abel. Das ist keine deutsche Errungenschaft. Das gibt es auf der ganzen Welt. Und dagegen sollten wir uns und müssen wir uns wehren. Sonst haben Herrschaften wie Eichmann das Sagen.
Sie wehren sich auch, indem Sie publizieren, indem Sie schreiben, was Sie denken, was gesagt werden muss. Und Sie haben extra eine Zeitung ins Leben gerufen, nämlich die Jewish Voice from Europe, erst from Germany und dann Europe. Die haben Sie gegründet und als die erste Ausgabe erschien, das war ungefähr zur gleichen Zeit, als Sie zum ersten Mal auch dann in Auschwitz waren, hat sogar die Tagesschau darüber berichtet.
Redaktionskonferenz an der Tischtennisplatte in der Wohnung des Herausgebers Raphael Seligmann in Berlin. 8 Mitarbeiter bilden die Kernmannschaft. Viele renommierte Autoren haben Artikel zugeliefert. The Jewish Voice from Germany heißt die Zeitung, die eine Brücke in die Welt schlagen will.
Die Zeitung ist für jeden Menschen. Wir haben auch in der Redaktion, gucken wir nicht, ob jemand Jude ist oder nicht Jude.
Dem Team von Seligmann ist nach eigenen Angaben die redaktionelle und politische Unabhängigkeit wichtig. Deshalb startet man mit einer relativ kleinen Auflage von 30.000 Exemplaren. In der ersten Ausgabe heißt es, es geschieht im deutsch-jüdischen Verhältnis viel Gutes. Wir wollen, dass die Welt davon erfährt.
Ein Bericht in der Tagesschau über die Gründung. Wie stolz hat sie das gemacht?
Stolz auch, aber vor allem, das war natürlich ein Boost, ein Start, einen besseren Start kann man sich nicht denken, weil die Zeitung hat vor allem von Werbeerlösen gelebt. Und wir hatten dann Glück, ein großer deutscher Verlag fragte nach 2 Jahren an, ob wir auch eine deutsche Ausgabe machen würden. Das haben wir getan. Und auf diese Weise hatten wir eine Printauflage von über 180.000. Und das ist ziemlich einmalig, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, weltweit eine jüdische Zeitung überhaupt oder eine jüdische Zeitung erst recht mit einer derartigen Auflage. Das war toll. Jetzt mussten wir gute Beiträge liefern. Wir hatten wirklich tolle Autoren und es lief so lange, bis ich 71 war und nicht mehr die Power hatte, Anzeigen zu akquirieren, weil wir waren nicht groß genug, uns Profis leisten zu können, aber wir haben in die Gesellschaft hereingewirkt und ich hoffe, dass sich Menschen finden, die da weitermachen.
Und Sie wirken ja immer noch in die Gesellschaft rein, indem Sie zu uns kommen, indem Sie die Stimme erheben und indem Sie eben die Bücher schreiben.
Darf ich noch etwas dazu sagen? Ich hatte in Berlin in einer Tageszeitung 22 Jahre bis Jahresende eine Kolumne, bei der ich über alles geschrieben habe. Und ich habe sie in Frankfurt, Schleichwerbung in der neuen Presse nach wie vor. Und da geht es einfach um das Leben von Menschen 50 plus, jugendfrei. Also ich bin nicht nur Jude. Also wenn ich mir in der Nase bohre, dann mache ich es nicht als Jude, sondern als Mensch.
Dann wird Sie auch der nächste Bericht interessieren, nämlich als der Krieg zwischen Israel und Iran begann, da standen in Hamburg ein Komponist mit iranischen Wurzeln und ein jüdischer Musiker Hand in Hand auf einer Kinobühne. Vorgestellt wurde da die Arte-Dokumentation über den damals fast 90-jährigen Klarinettisten Jorah Feitman. Und durch die aktuellen Ereignisse lief diese Matinee anders als gedacht. Andreas Moll war dabei.
Hier läuft die Lebensgeschichte von einem der größten Klarinettisten und Klezmermusiker. Und Giora Feitmann ist sogar selbst da.
Dieser Kontakt zwischen meiner Seele und 2000 Seele.
In diesem Frühjahr wurde Feitmann 90 und Arte widmet ihm deshalb ein einstündiges NDR-Arte- und BR-Filmporträt. Weltberühmt ist er auch durch die Filmmusik zu Schindlers Liste. Alles beginnt in Buenos Aires. Dort wird Giora Feitmann 1936 geboren, als Kind jüdischer Immigranten aus Bessarabien.
Tango lässt mich ausflippen. Also, wenn es um Musik geht, dann ist Tango für mich die Musik. Als ich geboren wurde und meine Mutter mich gestillt hat, auf der einen Seite Klezmer und auf der anderen Seite Tango.
Schon der Großvater und der Vater sind bedeutende Klezmer-Musiker.
Als mein Vater zu seinen Proben ging, nahm ich heimlich seine Klarinette. Ich war 5 oder 6 Jahre alt. Doch das merkte er irgendwann. Und dann ließ er absichtlich eine Klarinette auf dem Tisch liegen. So fing ich an zu spielen.
Nach der Staatsgründung wird er Mitglied des Israel Philharmonic Orchestra. Seit den 1970ern prägt er als Solist die Klezmermusik wie hier in New York. Heute lebt Giora Feitmann in Tel Aviv und in Hamburg. Der Film begleitet ihn 2025 bei der Arbeit an seinem Album For a Better World zwischen Tel Aviv, Zürich und Hamburg.
Besonders in dieser Zeit ist der Titel des Programms wahr. Für eine bessere Welt.
Mit Giora Feitmann auf der Kinopremiere sein Manager und Komponist Majid Montazer, Hamburger mit iranischen Wurzeln. Und dann geht es um den Nahostkonflikt.
Ich glaube, das war für uns alle auch wahnsinnig berührend, euer Miteinander zu sehen im Film und diese Tiefe.
Der eine ist aus dem Iran und der andere aus Israel. Also, Frieden. Liebe, Freundschaft.
Liebe, Friendship.
Ich glaube so sehr, dass Gott so etwas wie Kriege für immer beenden wird. Tiger töten keine Tiger, Menschen aber töten Menschen.
Wir können gemeinsam die Welt durch Kultur, durch die Musik verbessern. Und es gibt andere Wege zu kommunizieren als nur Waffen und Kriege.
Nach der Veranstaltung gehen Giora Feitmann und Majid Montazer über den Platz, an dem bis 1938 ein jüdisches Gotteshaus stand, die Bornplatz-Synagoge. Wie immer sind sie freundschaftlich vereint.
Schönes Symbolbild. Und Raphael, wenn ich Sie jetzt frage, was Sie sich erwarten und erhoffen von der Mehrheitsgesellschaft und auch, was Sie sich für Ihre Enkel wünschen, was können Sie mir sagen? Was wollen Sie mir sagen?
Nichtjuden. Der größte Künstler, der über Juden schrieb, war ein Nichtjude, William Shakespeare, mit seinem Monolog des Shylock. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Das kann sich jeder merken. Also alle bluten. Und die zweite ist Marlene Dietrich, die gefragt wurde, wie konnten Sie denn Offerten von Josef Goebbels widerstehen? Der bot Ihnen doch an, Sie sind der größte Star. Und sie antwortete mit einem einzigen Wort in ihrem letzten Interview: Anstand. Wenn wir Anstand haben, dann gewinnt die Menschlichkeit.
Raphael Seligmann, vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind, hier waren und dass Sie diesen wichtigen Puls uns heute noch mitgeben ins Wochenende. Dankeschön, kommen Sie gut nach Berlin zurück. Morgen ist die Schauspielerin Stefanie Rheinsberger hier bei uns. Freuen wir uns auch sehr darauf. Es geht weiter mit ihrem Landesprogramm und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Tschüss.